Und ich muss nur ganz kurz drüber nachdenken, um zu sagen, nee, das kann nicht gehen. Ich kann nicht Top-Leistung abrufen, wenn ich mental im Eimer bin.
Tja, wer kennt das heutzutage wohl nicht, manchmal gestresst zu sein? Wenn ihr unser Heft auch kennt, dann habt ihr da vielleicht auch schon mal so eine Zeile drauf gelesen, wie Laufen wirkt. Wir glauben nämlich, Laufen wirkt auch gegen Stress. Aber stimmt das denn wirklich? Und wenn ja, wie genau funktioniert das denn dann? Darüber hat mein Kollege Michael Simon mit dem Sportmediziner Dr. Matthias Marquardt gesprochen. Und was der dazu zu erzählen hatte, das könnt ihr euch jetzt und hier in dieser Podcast-Folge anhören. Also Entspannungsmodus an und los geht's mit dieser Podcast-Folge. Ich bin Ela Wildner und wünsche euch im Namen der ganzen Redaktion jetzt ganz viel Spaß dabei.
Herr Dr. Marquardt, vielen Dank, dass Sie heute in unserem Podcast zu Gast sind. Sie sind Facharzt für Innere Medizin, Sportmedizin und Chirotherapie. Haben schon wahnsinnig viele Bücher veröffentlicht und eben auch sind Sie ein passionierter Läufer. Ich habe mal nachgeguckt, die Bestzeit im Marathon steht bei beachtlichen 2 Stunden 51 und über die 10 Kilometer bei 36 Minuten. Mit Ihnen würde ich gerne ganz heute das Thema besprechen, was in unserem Körper passiert, wenn wir laufen gehen und was passiert, wenn wir nicht laufen, also wenn wir uns vom Laufen erholen. Und um uns dann der Frage zu nähern, wie wir das Laufen als Stresskiller einsetzen können und wie es möglicherweise zu noch mehr Stress führen kann, wenn wir es falsch machen.
Jawohl, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auf den Austausch.
Ja, vielen Dank. Herr Dr. Marquardt, nehmen Sie uns doch gerne einfach einmal mit, was passiert, wenn wir laufen. Nehmen Sie uns doch einfach mal mit auf die Reise durch unseren Körper.
Wenn wir laufen, brauchen wir mehr Energie in der Muskulatur. Und diese Energie muss ja irgendwo herkommen. Fette und Kohlenhydrate sind in unserer Gesellschaft ja meistens in Hülle und Fülle vorhanden. Woran es dann hakt, um Energie bereitzustellen, ist der Sauerstoff. Und das merken wir daran, dass wenn wir uns bewegen oder schneller bewegen oder sogar schnell laufen, dass wir dann immer schneller anfangen zu atmen, weil natürlich über das Blut der Sauerstoff von der Lunge aus zu der Muskulatur gebracht wird. Und insofern haben wir sehr viele Systeme aktiviert. Einmal die Atmung, die schneller geht, um den Sauerstoff in die Lunge zu bringen. Dann das Herz-Kreislauf-System, das aktiviert wird, um einen größeren Umschlag an Blutvolumen durch den Körper zu erreichen. Das Herz schlägt also schneller und all diese Systeme passen sich ja auch an, wenn ich regelmäßig trainiere. Das Blut selber passt sich an, indem mehr sauerstofftransportierende Blutzellen vorhanden sind, die mit dem roten Blutfarbstoff und dem Eisenmolekül in der Mitte den Sauerstoff binden und transportieren können. Die bringen das zu den Muskeln. Die Muskeln wiederum können sich auch anpassen, indem sie größer werden, stärker werden. Und dann auf der Mikroebene des Muskels, da wo the magic happens, wo also dann am Ende Sauerstoff und Fette und Kohlenhydrate am Ende in Energie umgewandelt werden. Da sind dann diese Kraftwerke der Zellen, da sind die Mitochondrien. Und die sind in der Lage, diesen Sauerstoff dann tatsächlich zu verbinden, sodass Energie bei rauskommt. Das ist wiederum ein trainierbares System. Je mehr ich trainiere, desto mehr Kraftwerke in den Muskelzellen, desto mehr Mitochondrien habe ich. Und das ist bei vielen mittelmäßig bis gut trainierten dann schlussendlich der limitierende Faktor. Ich denke als Sportler immer, dass meine Lunge der limitierende Faktor ist, weil ich dann irgendwie nicht mehr so richtig gut Luft kriege, wenn ich ganz schnell laufe. Aber man muss schon schwer lungenkrank sein, damit die Lunge tatsächlich der limitierende Faktor in diesem eben genannten Netzwerk ist. Der limitierende Faktor ist ab einem gewissen Hobby-Sportler-Trainingszustand dann doch tatsächlich dieses Mitochondrien-Thema, der lokale Muskelstoffwechsel.
Und was kann ich tun, um diesen lokalen Muskelstoffwechsel zu verbessern?
Trainieren. Das Gute ist, dass der Körper das schon ganz gut alleine hinkriegt mit dem Anpassen der Systeme. Wenn ich regelmäßig trainiere, passt sich eben das Blut an, passt sich das Herz an, passt sich die Muskulatur an und auch diese Mitochondrien passen sich an. Training ist das A und O. Besonders effektiv tun sie das, wenn ich nüchtern trainiere. Also weniger Kohlenhydrate und Fette zur Verfügung stelle. Und wenn ich in diesem Mangelzustand trainiere, dann bilden sich diese Mitochondrien besonders gut.
Ich nehme mal an, dass so ein Mangelzustand erreicht ist, wenn wir gerade aufwachen, also wenn wir schon die Nacht zum Verdauen hatten. Heißt es denn dann in der Folge, dass Morgenläufe dann besonders effektiv sind?
Für dieses Thema schon. Und ich würde den morgendlichen Nüchternlauf unbedingt empfehlen, um seinen Stoffwechsel zu trainieren und auch dieses Mitochondrien-Thema dann schlussendlich zu optimieren. Jetzt gibt es sicherlich auch Trainingseinheiten, die ich persönlich, da kann man lange drüber diskutieren, aber die ich persönlich jetzt nicht unbedingt morgens früh nüchtern machen wollte, also ein intensives Krafttraining, ein intensives Bahntraining, das kann man machen, auch das entwickelt dann seinen Reiz. Aber die Effektivität, wenn ich dann keine aufgefüllten Kohlenhydratspeicher habe für ein Training wie 10 mal 1000 Meter im intensiven Trainingsbereich, das muss man sich dann schon trainingsplanmäßig gut überlegen, ob das wirklich Sinn macht oder ob ich mich damit dann nicht doch schneller in ein Übertraining bringe, als mir das lieb ist.
Und geht es dann darum, wirklich die Kohlenhydrate morgens schon komplett verdaut zu haben, sodass man schnell den Fettstoffwechsel trainiert? Oder spielt das nicht so eine große Rolle?
Ja, man kann den Bogen da ja immer weiter spannen. Also tatsächlich ist es ja so, wenn ich mich normal ernähre, dass ich einen großen Anteil dessen, was ich so in meinen Kohlenhydratspeichern vorhalte, auch über Nacht mit verbrauche, sodass dann erstmal keine maximal gefüllten Depots mehr da sind. Die sind nicht komplett leer, aber es ist eben auch so, dass die Insulinspiegel dann erstmal niedrig sind, weil erstmal keine Kohlenhydrate angeliefert wurden. Und das ist dann nach einer achtstündigen Nachtruhe schon eine sehr gute Basis für ein Nüchterntraining. Man kann das natürlich noch weiter steigern. Und das ist in der modernen Trainingsplanung ja auch ein häufiges Thema, dass man sagt, ich entleere abends noch effektiv mit einem Intervalltraining meine Kohlenhydratspeicher, gehe dann ohne zu essen ins Bett, um dann am nächsten Morgen meinen Nüchternlauf zu machen und dann einen noch größeren Effekt zu haben. Aber ich habe es eben schon gesagt, Stichwort Übertraining, das kann man alles machen, aber man trainiert dann eben in einer Energieschuld, in einem katabolen Stoffwechsel. Und da ist der Weg zum Übertraining, gerade wenn man da nicht so erfahren ist, damit verdammt kurz. Und das würde ich jetzt einem Freizeitsportler nicht wirklich empfehlen. Auch zur Gewichtsreduktion ist das natürlich beliebt und hilfreich. Aber was hilft mir das, wenn ich 2 Tage später zusammenbreche und mit Heißhunger abends um 11 zur Tankstelle fahre, um mir 3-mal die weiße Rittersport-Nuss reinzufahren?
Auch wenn die gut ist.
Ja, die ist natürlich grundsätzlich empfehlenswert für solche Situationen. Aber damit mache ich natürlich alles wieder kaputt, was ich mir vorher aufgebaut habe. Und wenn es dann um Langfristigkeit im Training geht, muss, glaube ich, sowohl der Einsteiger, der abnehmen möchte, gucken, dass er ein Konzept findet, was dauerhaft trägt. Genauso wie der Leistungssportler, der jetzt auch nicht mit Ex- und Hop-Trainingseinheiten irgendwo was auf die Spitze treiben kann, um sich dann im Übertraining wiederzufinden. Also es braucht schon ein Fingerspitzengefühl, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich muss feststellen, Instagram und Facebook haben den Umgang damit nicht immer klüger gemacht. Sportler probieren mehr aus, gehen mehr in die Extreme. Und es geht natürlich auch öfter schief. Ne?
Also dafür ist dann zum einen die Erfahrung gut. Dafür braucht es dann wahrscheinlich jahrelange Lauferfahrung, um sich da besser kennenzulernen und sich auch wahrscheinlich die eine oder andere Thematik einzulesen. Aber zum anderen wird es wahrscheinlich auch immer in dem Bereich, von dem Sie jetzt gerade gesprochen haben, die Begleitung von einem Sportmediziner oder von einem Lauftrainer benötigen, oder?
Zumindest ab gewissen Leistungsklassen wird das sinnvoll sein, dass da ein Trainer, der sein Handwerk versteht, draufblickt. Und wenn jetzt jemand Einsteiger ist, vielleicht ein manifestes Gewichtsproblem hat und dort eine Änderung sucht, dann ist natürlich eine sportmedizinische Betreuung hilfreich, dass ich weiß, bei welchem Tempo trainiere ich denn jetzt wirklich und wie weit kann ich den Bogen hier sinnvoll spannen, um Gewicht zu reduzieren, ohne dass ich nachher alles wieder einreiße, was ich mir 2 Wochen vorher aufgebaut habe, weil ich einfach eine Heißhungerattacke nach der anderen habe. Also ja, das braucht Erfahrung von denjenigen, die betreuen, das braucht Erfahrung von denjenigen, die es dann machen, die müssen sich da langsam rantasten. Und ja, sagen wir mal ehrlich, die Lernkurven von Läufern, die sind ja eher flach. Da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber egal, ob ich hier jemanden auf der Liege habe, der immer wieder Wadenprobleme hat beim Laufen, der weiß ja schon, wann sich das anbahnt, der spürt das schon im Training und die Hoffnung stirbt zuletzt. Das Training wird trotzdem durchgezogen und er weiß eigentlich schon, wie es enden wird, nämlich mit einer zweiwöchigen Trainingspause, weil er den Bogen mal wieder überspannt hat. Die Lernkurve in diesem Bereich ist bei Läufern verdammt flach und geht manchmal auch über so 20, 30 Jahre und verläuft immer noch flach. Und was so das Vertragen von Trainingseinheiten angeht, erinnere ich mich auch, dass ich es eigentlich schon längst hätte besser wissen können in der Zeit, wo ich ambitioniert trainiert habe. Aber man natürlich besondere Ziele hat und die unbedingt erreichen will. Mhm. Aber diesmal wird es bestimmt klappen. Und sei es ein bestimmtes Wettkampfgewicht zu erreichen oder besonders effektiv den Fettstoffwechsel zu trainieren. Ich habe mir da so oft die Finger verbrannt und ich habe es auch, nachdem ich es dann eigentlich gelernt hatte, ein Jahr später wieder getan. Ich vermute, dass sich der ein oder andere Läufer da drin wiederfinden wird. Und ich erinnere an ein Trainingslager, das erzähle ich immer wieder gerne, das war ein Radtrainingslager, Triathlon-Training in der Schweiz, ganz viele Pässe gefahren, sehr intensives Training. Jedes Tag waren wir da 6 Stunden auf dem Rad alleine, plus Lauftraining noch. Und ich hatte die grandiose Idee, dass ich irgendwie mein Gewicht nochmal 3 Kilo extra reduzieren muss. Ich war sowieso ziemlich schlank, aber eher muskulös. Und ich dachte, das Gewicht muss weg, damit ich schneller werde. Und da habe also entschieden, ich werde mich jetzt mal die nächsten Tage nur von Obst ernähren und abends nur 100 Gramm Nudeln essen, weil ich in irgendeinem Buch gelesen hatte, dass damals, das ist viele Jahre her, Lance Armstrong das genauso gemacht hat. Nach 3 Tagen war ich so im Eimer, dass ich mich an irgendeinem Supermarkt in den Schweizer Alpen mit einem 1 Kilo schweren Brot eingedeckt habe, was ich komplett aufgegessen habe. Ich habe 1 Kilo Brot aufgegessen, so im Eimer war. Ich habe die Kurve nicht mehr rumgekriegt. Und dann war dieses Thema auch begraben. Aber das Übertraining haben wir trotzdem eingefangen. Also dieses Trainingslager war nicht erfolgreich. Und ja, Sport ist natürlich immer so eine Gratwanderung. Wenn ich nie solche Dinge probiert hätte, wenn ich nie irgendwelche Extreme ausprobiert hätte, das gilt für andere Sportler genauso, dann komme ich nicht vorwärts. Und wenn ich es allerdings zu bunt treibe, dann fliegt mir das alles um die Ohren. Also diese Gratwanderung wird den Sport immer ausmachen und das macht es ja auch so spannend.
Entscheidend ist da, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man einfach aus den Fehlschlägen auch wirklich lernt und Konsequenzen sieht und dann nicht einfach immer die gleichen Muster wiederholt. Und das wiederum führt mich zu einem Satz, den Sie auf Ihrer Website stehen haben, aus dem Kodizil von Pfarrer Kneipp von 1886. Tut dir etwas weh, bist du zu schwach? Ein Satz, der Sie selber auch sehr geprägt hat, wie ich Ihre Biografie genommen habe. Wollen Sie das mal erklären?
Ja, ich war immer auf der Suche nach wirklichen Erklärungen für Beschwerden, die man beim Laufen so hat. Und wenn jetzt die Achillessehne beim Laufen wehtut, dann kann ich natürlich den kurzen Blick drauf wenden und sagen, gut, dann schmier mal Salbe drauf, die antientzündlich ist und mach mal irgendwie 3 Wochen Pause oder 3 Monate im schlimmsten Fall und wartet, dass das alles wieder weggeht und dann machst du weiter. Was passiert dann? Die erfahrenen Läufer kennen das, das Problem geht von vorne los. Denn ich habe ja einen Kern, an dem nichts verändert. Und was mich, seitdem ich Medizin und Sportmedizin mache, umtreibt, ist die Frage, was kann ich im Kern verändern, damit ein Problem nicht wieder auftritt? Und dafür bohre ich dann gerne tief, um herauszufinden, was ist mit dem Schuh, was ist mit der Einlage, was ist mit der Lauftechnik, was ist mit den Mikronährstoffen, was ist mit Omega-3, was ist mit den Faszien, was ist mit der Beweglichkeit? Gibt es irgendwo in der Gelenkkette ein Problem der Beweglichkeit auf Gelenkebene? Also jeden Stein einmal umdrehen und gucken, was kann ich wirklich verändern, damit ich eine berechtigte Hoffnung habe, dass nach einer symptomatischen Therapie, ob die dann mit einer Tube Salbe oder mit einem Stoßwellengerät stattfindet, ist dann auch erstmal egal. Irgendwann kriege ich diesen Schmerz schon in den Griff, aber dass er dann eben nicht wiederkommt. Und da hat Pfarrer Kneipp das vielleicht ganz klug zusammengefasst. Wenn mir was wehtut, dann bin ich an dieser Stelle irgendwo zu schwach. Dann muss ich mich besser vorbereiten. Das klingt meine Arbeit bis heute, ja.
Und das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, auch für Sie als Sportmediziner, aus so vielen körperlichen Parametern dann denjenigen herauszufinden, an dem es dann vielleicht liegen könnte, dass zum Beispiel die Wadenprobleme immer wiederkehren.
Das Wadenthema ist tatsächlich eins der letzten Patienten, der gerade raus ist. Es war auch wieder so ein Wadenpatient, der durch die ganze Republik gereist war, weil er immer wieder, wenn er laufen geht, macht es irgendwann Zong und es zieht ihn in die Wade rein. Er muss 2 Wochen pausieren, weil nichts mehr geht. Und der hat dann natürlich irgendwie schon 10 Ärzte gesehen zu diesem Thema. Und wenn man da jetzt nicht so richtig liebevoll in der Laufmedizin drinsteckt, dann fällt es schon schwer, überhaupt die richtigen Fragen zu stellen. Also wie fühlt sich das an? Wann kommt dieser Schmerz? Wann sticht es rein? Musst du dann nach Hause humpeln oder kannst du dann eigentlich weiterlaufen? Also diese ganzen Details, die wir sofort sagen, wo liegt hier der Hase im Pfeffer? Das macht mir schon viel Spaß. Und dann muss ich allerdings sagen, und das finde ich ganz interessant dabei, ich mache dann, wenn jemand so verzweifelt ist, das große Tablett, ne? Also Gefäße untersuchen, das ist ein Durchblutungsproblem. Klemmt er sich mit der Wadenmuskulatur im Gefäß selber ab? Mhm. Hat er eine Einengung im Faszienschlauch, die den Muskel abdrückt? Hat er eine Fußfehlstellung? Hat er einen Laufstil, der das triggert? Und. Also ich drehe jeden Stein um. Und was meistens dabei rauskommt, ist, dass es tatsächlich eine Frage von Kraft und Beweglichkeit ist. Mhm. Und es ist schon interessant, dass Läufer gerade auf diesem Auge immer wieder blind sind. Also alles andere wird in Betracht gezogen, aber Kraft- und Beweglichkeitstraining irgendwie auch heute immer noch nicht ausreichend. Vor 20, 30 Jahren war das ja noch viel schlimmer, da wurde das ja überhaupt nicht gemacht. Da hat man immer gesagt, verächtlich, also durch Ballett wirst du auch nicht schneller. Was soll das hier? Diese Zeiten haben sich ja wirklich geändert, aber es ist immer noch so, dass Läufer um die entscheidenden Dinge da gerne dann doch einen Bogen machen. Und je länger ich laufe und je länger ich mich mit Verletzungen befasse, desto mehr lande ich bei Yoga. Ne? Das ist ganz schlimm.
Mhm. Also auch Sie persönlich machen
ja,
Sie das auch?
Ja, ja, sogar ich. Also es fällt mir auch ein bisschen schwer, das jetzt so öffentlich zu sagen, aber ich und Yoga, wir werden langsam Freunde. Für mich war das immer ganz fernliegend, so ich dachte, diese komischen alten Hosen und diese Klangschalen und so, das war aber nicht so meine Welt. Und ich wollte mich eröffnen, schon vor vielen Jahren in meiner Sportmedizinerausbildung gab es tatsächlich auch einen Yogakurs. Ich bin da hingegangen und ich konnte halt diese ganzen Übungen nicht, weil ich so eselig verkürzt bin. Und habe mir dann natürlich auch zurechtgelegt, gut, du kannst es halt nicht richtig und dann ist halt auch immer der Honk der Gruppe, der es alles irgendwie nicht kann und deshalb macht es mir keinen Spaß und deshalb ist da nichts für mich. Mhm. Aber über die Jahre sneakte sich dann so eine Yoga-Übung nach der anderen Stück für Stück doch in mein abendliches Standard-Dehn-Programm ein. Und erst die Kobra und dann der herabschauende Hund, der mir am schwersten fällt und der für Läufer, glaube ich, am wichtigsten ist. Und dann habe ich die tiefe Hocke trainiert. Also es kam eins nach dem anderen und jetzt haben wir mittlerweile so ein Verhältnis von mindestens 50% Yoga-Übungen erreicht. Ob ich die jetzt wirklich so einwandfrei, yogi-mäßig durchführe, weiß ich nicht, aber sind extrem hilfreich für mich und sind auch extrem hilfreich in meiner Arbeit. Mhm. Also diese Elastizität von Faszien und von Bindegewebe werden wir wahrscheinlich mit den Schaumrollen, mit der Black Roll alleine nie so erfolgreich behandeln können, wie wir das mit diesen Bewegungsübungen aus dem Yoga können. Mhm.
Okay, dann halte ich mal fest, präventiv, um Verletzungen dann auch vorzubeugen, kann man als Läufer Krafttraining machen, Stabi-Training, Yoga.
Unbedingt.
Und worauf kommt es abseits von der körperlichen Betätigung noch an, wenn wir uns jetzt mal vielleicht noch die Bereiche Schlaf, Ernährung und Zusatzstoffe anschauen?
Also Schlafen ist eine gute Sache. Ne? Mein Leistungsdiagnostiker aus meiner jungen und wilden Zeit hat immer gesagt zum Thema Regeneration, das fand ich immer sehr klug, diesen Satz, den trage ich auch fort. Regeneration findet immer noch am besten im Bett statt, beim Schlafen. Also wir machen so viel Tamtam, ne, mit Pulver hier, Pulver da und Elektrostimulation und Vakuum und Druckmassage und wir machen da einen Riesenbohai, obwohl alle Menschen zu wenig schlafen. Also es mag Ausnahmen geben, aber wenn man sich anschaut, wie viele Stunden Menschen in der westlichen Welt schlafen, dann kann man sehr schnell zu der Erkenntnis kommen, bei fast allen ist zu wenig. Und das ist schon einigermaßen verrückt. Wir hetzen von Termin zu Termin, wir hetzen von Training zu Training und dann halten wir uns noch wach vorm Fernseher mit allerlei Regenerationshilfen, anstatt einfach mal zu schlafen. Wäre günstiger, wäre besser. Also ich glaube, Schlafen ist extrem wichtig und ich weiß, dass Napoleon nur 4 Stunden geschlafen hat pro Nacht und dass das viele dann als Messlatte für sich selbst sehen. Aber wir sind nicht Napoleon, 8 Stunden sind sinnvoll, insbesondere dann, wenn ich viel trainiere. Mhm. Und es ist eben ein Verkürzen der Regeneration, wenn ich täglich nur 6 Stunden schlafe unter voller Trainingsbelastung. Und dann mutet es wirklich schon ein bisschen lustig an, wenn man dann meint, das mit irgendwelchen Hilfsmitteln kompensieren zu können. Also bitte genug schlafen. Und wenn man dann irgendwie abends um 10 oder so mit seiner Yoga-Runde durch ist oder was auch immer man da gemacht hat, dann kann man ja einfach mal ins Bett gehen und gucken, was passiert. Mhm. Meistens schläft man nämlich einfach ein. Ja. Und insofern, ich kann das nicht genug betonen, bitte genug schlafen, gerade wenn viel trainiert wird.
Jetzt habe ich aber auch bei Ihnen gesehen, dass Sie viel im Bereich Vitalstofftherapie machen. Welche Zusatzstoffe, die vielleicht über die Ernährung nicht aufgenommen werden können, sind denn für Läufer jetzt ganz entscheidend?
Da sind wir bei dem, wo wir eingangs waren. Also ich mache Mikronährstoffe fernab von Esoterik. Das Thema ist ja auch jetzt sehr überspannt. Das ist ein Milliardenmarkt. Mhm. Dafür kann man jede x-beliebige Zeitung aufschlagen oder seinen Internetbrowser öffnen. Überall erschlägt einen dieses Angebot von Nahrungsergänzungsmitteln. Was nicht heißt, dass die alle verkehrt sind, aber in dieser Menge und ja, teilweise fragwürdigen Qualität, wie da die Empfehlungen gegeben werden, muss man das schon mal kritisch hinterfragen. Also, wenn wir das machen, machen wir das sinnvollerweise auf Basis von guter Medizin. Und da gilt, viel hilft nicht immer viel. Also, ich kann nicht bei jedem Mikronährstoff einfach reinschütten und glauben, dass es besser wird. Bei B12 und B6, den beiden Vitaminen, wissen wir, dass zum Beispiel das Krebsrisiko steigen kann, wenn wir dort überhöhte Mengen abgeben. Also das sollte alles auf einer vernünftigen Basis stattfinden. Aber die vernünftige Basis bedeutet eben auch, dass mindestens 36% der Deutschen einen gravierenden Jodmangel haben. Die mit einem leichten Jodmangel sind da noch gar nicht eingerechnet. Also wir haben in dem Bereich, oder im Bereich Vitamin B12, 30% der über 60-Jährigen haben Vitamin B12-Mangel und Probleme dort. Und 10% aller Frauen haben einen so gravierenden Eisenmangel, dass sie blutarm sind dadurch. Also es gibt tatsächlich Mikronährstoffprobleme. Auch Vitamin D ist so ein Thema, wo ganz viele Menschen einen Mangel haben. Was allerdings nicht heißt, dass ich mit der Gießkanne in Maximaldosen jeden damit beschütten kann. Mhm. Aber wo sollte ich mich jetzt besonders drum kümmern als Läufer? Ich hatte zu Beginn des Gesprächs erläutert, wie der Sauerstoff so von der Lunge über die roten Blutkörperchen zu den Muskelzellen bekommt. Und klar, in dem rotem Blutfarbstoff ist Eisen drin und ohne Eisen kriege ich dieses Sauerstoffmolekül nicht zur Muskulatur transportiert. Ich brauche also da schon mal unbedingt Eisen. Aber es geht auf dieser Mikroebene, diesem Kraftwerk der Zelle, diesen Mitochondrien, geht das Ganze noch weiter. Da findet dann die sogenannte Atmungskette statt. Das ist verkürzt gesagt das Verheiraten von Sauerstoff mit Bruchstücken aus Fetten und Kohlenhydraten, woraus dann Energie werden soll. Mhm. Dieser entscheidende Prozess hängt an verschiedenen Spurenelementen und Vitaminen. Sonst kann der nicht ordentlich stattfinden. Und der wichtigste ist schon wieder Eisen. Ich brauche das Eisen nicht nur, um den Sauerstoff zu transportieren. Das heißt, wenn mein roter Blutfarbstoff in einer Region ist, wo der Hausarzt sagt, alles ist in Ordnung, dann heißt es noch nicht automatisch, dass ich genügend Eisen habe, damit diese Atmungskette perfekt abläuft. Und auf dem Auge ist der Nicht-Sportarzt oftmals ziemlich blind, weil das einfach nichts mit seiner Arbeit zu tun hat. Mhm. Das heißt also, Eisen brauchen wir auch jenseits des Sauerstofftransportes für dieses Energiegewinn in der Zelle unbedingt in einer Menge, wie sie für den Hausarzt nicht üblich ist, so würde ich das mal ausdrücken. Mhm. Eisen ganz wichtig, Kupfer ganz wichtig, Magnesium ganz wichtig für diese Energiebereitstellung und Gewinnung in der Zelle. Und dann die B-Vitamine, B2, B3, B6, B12 und dann noch die Coenzyme Q10 und die Alpha-Liponsäure. Das waren sie jetzt alle. Die sind also für die Energiebereitstellung auf zellulärer Ebene entscheidend. Und wenn jemand Regenerationsdefizite hat oder einfach die bestmögliche Leistung bringen will, dann ist das so eine Laboruntersuchung, die dann Sinn macht.
Also dann sollte ich zum Sportmediziner gehen, der natürlich dann auch so die speziellen Bedürfnisse von mir als Läufer im Blick hat. Und der sagt mir dann, welche Stoffe ich in welcher Dosis nehmen soll, oder gibt es da Komplexe?
Tja, also diese Bezeichnung Sportmedizin müssen wir vielleicht mal kurz erläutern. Angenommen, jemand studiert Medizin und macht dann seinen Facharzt in Gynäkologie. Dann kann er mit einem 240-Stunden-Kurs, das sind dann so zweimal zwei Wochen oder so, wo eine Hälfte Praxis ist, das heißt jetzt mal unter uns Volleyball spielen, Golf spielen und Yoga machen. Die theoretischen Aspekte stehen dann doch mal eher im Hintergrund. Und 120 Stunden Theorie zu der Dopingordnung und hier und da. Also kurzum, man muss da nicht zwangsläufig viel lernen. Und wenn man dann als Gynäkologe in dieses Feld startet, dann hat man da vielleicht auch nicht so viele Schnittmengen. Und dann haben wir die Tatsache, dass viele Sportmediziner Unfallchirurgen sind, die primär operativ tätig sind und die sich jetzt mit solchen Dingen wie Atmungskette, Eisenmangel und so weiter, die eher aus dem internistischen Ressort kommen, möglicherweise überhaupt nicht auskennen. So wie ich, der jetzt internistisch geprägt ist in der Praxis, neben konservativ-orthopädischen Dingen, mit OP-Techniken bei einer Sprunggelenksfraktur, was natürlich auch Sportmedizin ist, ne? Weil ein Fußballer kriegt ja beim Fußball um und kann sich das Sprunggelenk brechen, da habe ich jetzt so gar keine Ahnung von. Mhm. Das heißt, Sportmedizin kann alles Mögliche bedeuten. Und die Idee, ich nehme mir irgendeinen Sportmediziner und er hat dann Ahnung von Mikronährstoffen und Atmungskette. Also ich glaube, diese Rechnung wird in der absoluten Mehrzahl der Fälle nicht aufgehen.
Also woran kann ich dann gehen? Ich kann ja jetzt nicht alle unsere Leserinnen und oder Zuhörerinnen und Zuhörer zu Ihnen schicken. Ja.
Also nee, das wäre vielleicht auch schwierig. Das würde den Kalender endgültig zum Explodieren bringen. Aber nein, also Spaß beiseite. Es ist ein gewisses Problem, weil eben dieses Thema Sportmedizin, das ist eine wichtige Fortbildung und das zeigt auch an, dass sich jemand für das Thema interessiert. Aber die Fachgebiete, die man da so haben kann, es gibt sogar Augenärzte, die Sportmedizin haben, die können ganz unterschiedlich sein. Mhm. Und insofern wäre für dieses spezielle Thema erstmal der Internist gefragt, der möglicherweise auch noch Sportmedizin an seiner Tür stehen hat. Dann muss der aber auch noch sehr mikronährstoffmotiviert sein. Dann manchmal auch so Orthomolekularmediziner. Und dann muss der auch selber ein bisschen was auf dem Kerbholz haben und Bock dazu haben. Da wird die Schnittmenge immer kleiner, aber in jeder Stadt gibt es so einen und man kennt ihn in der Szene auch. Verstehe. Muss man sich mal umhören.
Gut, guter Tipp. Gut, dann würde ich ganz gerne den Bogen spannen. Sie haben eingangs die Prozesse beschrieben, die im Körper vor sich gehen. Jetzt würde ich ganz gerne mal einen Schritt weitergehen. Was passiert denn auf psychischer Ebene beim Laufen?
Ja, eine Menge und in verschiedenen Bereichen. Also wir haben ja mittlerweile gute Evidenz, also Beweise dafür wissenschaftlicher Natur, dass Laufen gegen Depressionen hilft. Und zwar hilft regelmäßiges Laufen bei Menschen, die zu so einer depressiven Erkrankung neigen, in etwa so, wie auch eine antidepressive Medikation wirken kann. Mhm. Das heißt, wir haben dort also wirklich starke Effekte, die uns in einen Zustand von Integrität bringen, psychomental, wie wir das anders kaum bewerkstelligen können. Da spielen viele Dinge rein. Also einmal ist diese monotone, gleichförmige Bewegung natürlich etwas, was auch meinen Geist in eine gleichmäßige Schwingung bringt. Dann habe ich das Erleben von Belastung und Entlastung. So, jeder Jogger kennt das ja, wenn man sich ordentlich ausgepowert hat und nach Hause kommt, dann nimmt diese körperliche Ermüdung, diese wohlige körperliche Ermüdung ja auch ein bisschen das Nervensystem und den Geist mit, weil der Körper umschaltet auf Regenerationsnerv. Der geht vom Stressnerv, den ich zum Ballern beim Laufen brauche, schalte ich ja dann auf dem Sofa nach dem Teller Nudeln um auf Regenerationsnerv. Und der hat natürlich auch etwas mit meinem gesamten Körper zu tun. Das heißt, die Verdauung wird angekurbelt, weil der Regenerationsnerv, der Verdauung einfach mehr Gewicht gibt, die Muskulatur entspannt sich, der Blutdruck geht runter. Und das hat natürlich auch alles wieder Rückwirkungen auf meine mentale Verfassung. Also wir haben ja Psychosomatik, wir haben aber auch eine Rückwirkung vom Körper, also vom Soma auf die Psyche. Wenn ich Yoga mache, sind das ja auch körperliche Dinge, die dann auch mental ankommen. Das ist beim Laufen natürlich genauso. Belastung und Entlastung ist also ein ganz wesentlicher Punkt. Während Menschen heute in der gestressten Zeit oftmals nur Belastung und Anspannung spüren, komme ich über das Joggen zwangsläufig danach auch mal wieder in eine Entlastungsphase. Körperlich und mental. Und idealerweise, ich bin kein Freund von Laufbändern, hatte ich das schon mal erwähnt?
Nein, habe ich jetzt erwähnt. Das ist jetzt
ich halte es für ganz wichtig, dass Menschen rauskommen. Mhm. Licht, wir haben drinnen nicht so eine Lichtintensität wie draußen. Wir denken mal, ja, Lampe brennt ja, passt schon. Man muss jetzt nicht Hobbyfotograf sein, um festzustellen, wenn ich jetzt irgendwie mit der Kamera rumhantiere, ist drinnen immer wesentlich weniger Licht, als wenn ich rausgehe. Wenn man es selber noch nicht erlebt hat, fragt man mal den Fotografen. Es ist eine vielfache Lichtintensität, die wir draußen haben. Und Licht hat natürlich wiederum positive Auswirkungen auf die Psyche. Gerade in der dunkleren Jahreszeit, wenn ich dann bei Tageslicht laufen kann, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Und ich habe Einflüsse von Witterung. Das macht ja auch was mit mir, so eine Widerstandsfähigkeit. Und wenn ich dann mal bei Sauwetter draußen war und wieder reinkomme, das macht auch was mental mit mir. Und ich erlebe Jahreszeiten. Das gibt mir wieder so dieses Gefühl von mir und meiner Scholle zurück, was wir so in den Städten natürlich überhaupt nicht mehr haben, wo wir uns nur auf Beton bewegen. Und dieses Mal wieder draußen sein, wieder mal in der Natur zu sein, zu sehen, Mensch, jetzt haben wir Frühling, oder wir haben Herbst, die Blätter fallen runter und jetzt ist Winter und ich weiß, aber der Frühling kommt und ich erlebe ihn auch. Das gibt mir auch wieder ein Gefühl von Integrität von mir und meiner Umwelt. Und das stabilisiert die Psyche. Also die Auswirkungen sind riesig.
Jetzt haben Sie in unserem Vorgespräch aber gesagt, man sollte das Laufen nicht glorifizieren, was den Stressabbau angeht. Das klang bisher aber so.
Da muss ich ein bisschen aufpassen, muss man als Arzt immer, dass man nicht von sich auf andere schließt. Aber ich weiß aus Studien und auch aus vor allem vielen intensiven Gesprächen mit Menschen, die ich hier betreue, in der Check-up-Medizin, die dann auch mit Stresssymptomen zu mir kommen, die vielleicht auch schon 3-4 Mal die Woche ihre Joggingrunde drehen, die trotzdem nicht runterkommen. Die sagen, ich gehe laufen und das tut mir auch gut und ich will auch auf mein Laufen nicht verzichten. Aber jetzt in echt, sagen die dann, komme ich mental nicht entspannt nach Hause. Und warum? Weil die in dieser gleichförmigen Bewegung jeden Gedanken, der sie bewegt und der sie gerade in so eine Gedankenspirale zwingt, noch viel, viel besser durchdrehen können, als sie das vorher am Schreibtisch getan haben. Das heißt, die Probleme bei der Arbeit, die Probleme mit dem Partner, der noch nicht abgeschlossene Vertrag oder die Dinge, die ich noch zu erledigen habe in der fernen Zukunft, die mir in irgendeiner Form gerade jetzt schlechte Gedanken machen, die kann ich hervorragend zum Laufen, um sie da eine Stunde im Dauerkreis durchzudrehen. Und ich kenne viele Geschichten von Läufern, die sagen, wenn ich nach Hause komme, brauche ich immer als erstes meinen Laptop. Damit ich diese ganzen Gedanken, die ich hatte, möglichst schnell irgendwie in meine Excel-Liste eintragen kann, weil ich hatte noch die Idee, was ich da noch machen muss, und hatte ich noch die Idee, was ich da noch machen muss. Das heißt, das ist wie so ein Sieb, die rütteln ihre ganzen Gedanken durch und denken sie immer noch mal wieder durch und dann kommen sie mit so einem Exzerpt ihrer Gedanken nach Hause. Das kenne ich auch ganz gut. Es sind schon viele Buchideen und so weiter, habe ich dann da durchgedacht. Und dann bringt man da so ein Konzentrat mit nach Hause. Aber das ist ja das Gegenteil von Entspannung, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Ich glaube, dass das nicht allen Läufern so geht. Das ist vielleicht auch eher die Minderheit, aber es ist keine ganz kleine Gruppe. Und für die gibt es ja das Mantra. Ich krieg's bloß nicht hin, sage ich gleich vorher. Ich krieg's nicht hin mit dem Mantra, aber dass man sich einen sinnentleerten Wortlaut beim Laufen permanent vorsagt.
Zum Beispiel?
Tigaro.
Tigaro.
Tigaro oder irgendwelche Silben aneinander rein, die jetzt keinen Sinn ergeben. Und Sie wissen ja, wie das mit dem blauen Elefanten ist. Wenn Sie an den nicht denken wollen, dann denken Sie die ganze Zeit an den blauen Elefanten. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn Sie mal an nichts denken wollen, zumindest an nichts Sinnvolles, dann müssen Sie dem Gehirn irgendwelche anderen Brocken hinwerfen, damit es gar nichts auf die Idee kommt, diese Gedanken, die sonst immer da sind, fortzuspinnen. Das wäre jetzt quasi der erste Step in Richtung Meditieren. Da übt man ja dieses Loslassen der Gedanken und sie einfach ziehen zu lassen, ohne weitere Hilfsmittel. Das ist ja auch wirklich eine Trainingsfrage, auch eselig schwer. Das kann man üben. Das wäre jetzt quasi so die Kür. Und jetzt machen wir mal Meditation für Arme. Wir gehen joggen. Und weil wir unsere Gedanken dabei immer noch nicht im Griff haben und Joggen alleine nicht reicht und ich die ganze Zeit wieder über die Steuererklärung nachdenke, sage ich mir so ein Mantra auf und lenke mich einfach ab. Und wenn Sie so eine sinnentleerte Phrase die ganze Zeit vor sich her sagen, während Sie laufen, im Rhythmus, dann können Sie nichts anderes denken. Mhm. Also das ist eine Krücke für diejenigen, die sagen, ich habe immer meine Steuererklärung und alle anderen Probleme, die ich hatte, beim Laufen bewendet. Die können sich damit helfen. Ich würde aber ergänzend sagen, noch klüger wäre aber vielleicht mal richtig meditieren zu üben. Was mir auch total schwer fällt, weil ich so ein verkopfter Mensch bin.
Mir persönlich geht es so beim Laufen häufig so, wenn ich eine zeitliche Ambition verfolge, weil das eben so auf meinem Trainingsplan steht, dass ich diese und jene Pace zu laufen hätte, dass ich permanent auf die Uhr schaue und dass ich dann das Gefühl habe, wenn ich dann nach Hause komme, ob ich es geschafft habe oder nicht, ich bin gestresst, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, dass ich neben dem Leistungsanspruch, den ich an mich selbst in der Arbeit habe, eben auch diesen Leistungsanspruch im Laufen verfolgt habe und habe festgestellt, dass es eben doch häufig so ist, wenn ich dann einfach auch beim Laufen mal es gut sein lasse und einfach so nach Körpergefühl laufe, dass ich dann auch weniger Stress aufbaut. Im Gegenteil, dass es sich auflöst.
Ja, das zeigt, glaube ich, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Und das zeigt auch diese Mehrdimensionalität von Stress und Gefühl beim Laufen an. Und ich glaube, jeder wird da unterschiedliche Blickwinkel drauf haben. Ich hätte zum Beispiel jetzt gesagt, auf die Idee hin, wenn ich ein ganz bestimmtes Trainingsziel zu erreichen habe. Also ich muss mit einer bestimmten Pace, in einem bestimmten Wechsel, bestimmte Intervalle etwas laufen, was ich ja früher auch leidenschaftlich und viel gemacht habe. Das hat mich natürlich davon abgehalten, über die Steuererklärung nachzudenken. Mhm. Weil war ich ja mit Trainingsinhalten beschäftigt. Mhm. Und wenn man dann auch noch beißen muss, weil man jetzt irgendwie 3,35 da laufen muss oder so und das für einen besonders anstrengend ist oder das können ja auch 5 Minuten sein, die für einen besonders anstrengend sind, was auch immer, das ist ja völlig frei wählbar, je nach Fitness und Talent. Wenn ich mich da quälen musste, konnte ich mir wenig andere Gedanken machen. Dann war ich mental eigentlich eher freier. Das kann aber natürlich so in der Gesamtbetrachtung auch der nächste Stressfaktor zu einem ohnehin schon stressigen Leben sein. Mhm. Und ich habe tatsächlich, um mich davon in einer späteren Lebensphase, also in meiner jetzigen Lebensphase, 3 Kinder zu Hause, Praxis, Kollegen, Vorträge, dieses hier. Ich habe ein bisschen was um die Ohren, ich will nicht jammern, ich habe mir das alles selber, alles selbst gewählt, ist leid. Aber ich mache das ja auch ganz gerne. Aber ich habe schon, denke ich, eher mehr um die Ohren, als mir das immer gut tut. Und deshalb suche ich natürlich auch Entstressung. Und was ich dann konsequenterweise mal gemacht habe, weil ich jetzt auch keinen Blumentopf mehr gewinnen werde mit meiner ewig zwickenden Wade und meinen 45 Jahren, konnte ich da ja auch mal gut sein lassen und genieße jeden Lauf, aber ich habe keine Pulsuhr mehr. Ich habe auch kein GPS-Uhr mehr. Und ich habe auch mein Rennrad, an meinem Lenker ist gar nichts. Der ist komplett leer. Da sind nur 2 Bremshebel. Ich habe kein Tacho, ich habe keinen Kilometerzähler, ich habe keine Uhr, ich habe keine Schrittfrequenz, ich habe nothing. Mhm. Egal, was ich trainiere. Mhm. Und bei jeder Trainingseinheit bleibt konsequent mein Handy zu Hause. Mhm. Also wenn ich mich zum Radtraining verabrede und jemand meint, er kann mich dann noch 3 Minuten vorher anrufen und sagen, er kommt später, so, er wird mich nicht erreichen, ich habe kein Handy dabei. Mhm. Das entstresst mich mittlerweile auch, dass ich dann wirklich, ob ich jetzt einen 30er-Schnitt fahre oder einen 28er-Schnitt, ist ja am Ende auch egal. Ich mache dann einfach das, was mir gut tut. Und da ich natürlich aus dem ambitionierten Sport komme, schielt man da sonst immer hin und sorgt insgeheim dafür, dass man mit einem 30er-Schnitt nach Hause kommt oder beim Laufen mit einem 430er-Schnitt oder was auch immer. Da sind wir dann ja nicht frei von. Also lasse ich das ganz.
Mhm. Mhm. Eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung auf dieses Interview gestellt habe, war, ist es möglich, körperlich topfit zu sein und gleichzeitig mental durchzuhängen? Oder ist das gerade das, was Sie vorhin auch erklärt haben, dieses Zusammenhängen von Körper und Geist?
Das ist eine sehr kluge und interessante Frage, die mir so noch nie jemand gestellt hat. Die habe ich so auch noch nie irgendwo gelesen. Und ich muss nur ganz kurz drüber nachdenken, um zu sagen, nee, das kann nicht gehen. Ich kann nicht Top-Leistung abrufen, wenn ich mental im Eimer bin. Also das wird nicht funktionieren. Denn, das finde ich ganz interessant, wenn man das Thema Übertraining sehr tiefgehend analysiert und sich damit befasst, was ich viele Jahre getan habe, weil Übertraining natürlich in der Sportmedizin ein wichtiges Thema ist. Und Übertraining, sage ich immer, muss man riechen können. Es gibt keinen Laborwert, der ein Übertraining beweisen kann. Es gibt auch keine Leistungsdiagnostik, die das sicher beweisen kann, obwohl da Jahrzehnte dran geforscht wurde. Man muss als Sportarzt Übertraining riechen können. Das ergibt sich daraus, was ist das für ein Typ, wie viel hat er trainiert, was hat er für Ziele, hat er womöglich den Bogen überspannt, was hat er für Symptome, passt das irgendwie zusammen? So, wenn man sich mit Übertraining viel befasst, dann kommt man bei all diesen Erklärungsmodellen, von denen keins bewiesen ist, immer wieder zu dem Punkt, das ist kein rein körperliches Ding. Wir haben keinen Muskelschaden. Wir sehen in einer Muskelprobe, wenn man so eine Biopsie entnimmt, finden wir keinen Fehler in dem Sinne. Und wir können auch nicht alles über das Nervensystem messen. Aber oftmals ist es so, dass wenn man die einmal noch richtig peitscht auf dem Laufband, dass sie dann eine relativ normale Leistung für ihre Leistungsfähigkeitsklasse abliefern, sich aber trotzdem bleiernmüde fühlen, jeden Morgen das Gefühl haben, man hat ihnen Blei in die Schuhe gegossen. Und man kommt dann bei tipptopp Laborwerten, Schilddrüse in Ordnung, die Mineralstoffe und Vitamine sind in Ordnung, Herz und Lunge, alles ist gesund, die Leistungsdiagnostik ist eigentlich okay, vielleicht nicht die beste aller Zeiten, aber eigentlich ist die okay. Nichts erklärt den Zustand. Und mental und so diese psychosozialen Momente da drin, sind die dann im Eimer. Da liegt dann der Hase im Pfeffer. Die fühlen sich nicht mehr gut, die Ziele stimmen nicht mehr, die haben sich abgearbeitet, die haben Stress mit der Partnerin oder sie haben nicht genügend Regeneration von dem Stress, den sie im Job haben. Meistens findet man bei den langfristigen, ernstzunehmenden Übertrainingsproblemen auf dieser psychomentalen Ebene die interessantesten Punkte. Natürlich auch ein fehlgesteuertes Training, das ist ja vollkommen klar. Aber da hakt es dann auch. Insofern glaube ich unbedingt, da lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, dass eine körperliche Topleistung ohne einen, ich sage jetzt mal, geordneten mentalen Zustand nicht möglich ist.
Das heißt, wenn Sie von dem Riechen sprechen, dann gehört da eben im Rahmen von so einer Anamnese dazu, auch diese ganzen Faktoren abzuklären.
Ja, unbedingt. Also,
wie viel Stress hast du zu Hause? Was machen die Beziehungen? Was macht der Job? Was macht die Ernährung? Was macht der Schlaf?
Was hast du? Und ganz besonders, was hast du für Ziele? Wie arbeitest du dafür? Wie realistisch sind die? Was für einen Druck hast du? Sponsoren, dieses, jenes? Das ist ein riesiges Feld. Und ich erinnere eine Geschichte, die es ganz gut greifbar macht. Eine extrem talentierte Triathletin aus meinem erweiterten Umfeld hat Sport studiert, ist eine super Trainerin, eine super Pädagogin. Die haben mit mir ganz viele Seminare zusammen gemacht früher. Das war alles ganz fantastisch. Also eine der besten Trainerinnen, Pädagogin und Sportler. Die macht den Ironman schneller als ich. Ne? Die macht ihn unter 10 Stunden. Ich habe 10 Stunden knapp drüber gebraucht und sie ist auch noch schneller im Ironman als ich. Mein Gott, was für eine Frau. Die hatte dann irgendwann Stressfrakturen im Oberschenkelhals. Und nicht nur eine, sondern gleich noch eine. Und dann ist man in die Bücher eingestiegen und hat gesagt, gut, also Ernährung gut, dann Training gut. Die weiß genau, wie Entlastungs- und Entlastungszyklen, gute Trainingssteuerung, Pulsbereiche stimmen, Laktatwerte, alles auf der Spur, sauberes Krafttraining, Stretching und so weiter. Ja, und man musste lange bohren, um festzustellen, 5 Stunden Schlaf und jede Menge Stress, um neben dem Training dann auch noch seinen Beruf aufrechtzuerhalten, reichen, um irgendwo einen Keil reinzutreiben, dass der Körper irgendwann in den Streikmodus geht. Und wie der Körper streikt, Dabei ist er extrem erfinderisch. Und manchmal werde ich dann ganz kurz zum Esoteriker und habe so das Gefühl, dass der Körper sich wirklich so die Dinge aussucht, wo der Athlet verwundbar ist. Mhm. Also die musst du einfach mal mit dieser Schenkelhalsfraktur, da bist du einfach dann mal schachmatt. Das Einzige, was ihr erhalten blieb, war das Schwimmen und sie kommt vom Schwimmen. Also der Körper war dann noch fair, aber das andere wurde einfach mal schachmatt gesetzt.
So, und der Körper wusste, eine Wadenzerrung würde sie nicht lange genug außer Gefecht setzen.
Ich sehe das so. Jetzt wird der Marquardt mal esoterisch. Das ist auch ein denkwürdiger Moment vielleicht, aber ich glaube da unbedingt dran. Und dann gibt es denjenigen, der kriegt mehr Infekte. Dann gibt es denjenigen, den geht immer die Wade zu. Und also Wade, hintere Oberschenkelmuskulatur, Nacken, das ist alles die hintere Muskelkette. Und das weiß ja nun wahrlich jeder, egal ob Arzt oder nicht. Wenn Menschen den ganzen Tag im Büro hocken und Stress haben, geht ihnen die Schulter-Nackenmuskulatur zu. Und bei Läufern ist es, wenn zu viel Dampf auf dem Kessel ist, eben auch noch die Wade, die in dieser Kette zugeht. Mhm. Und also da muss man schon auch so ein bisschen gucken und diese Sportler gut kennen, um einordnen zu können, was ist hier jetzt eigentlich passiert, was will der Körper mir sagen. Und jetzt machen wir der Esoterik mit dem schwierigsten Satz, sollten wir uns von der Esoterik wieder entfernen. Aber es gibt so einen Satz, den ich dann manchmal auspacke, wenn jemand immer wieder schachmatt gesetzt wird durch seinen Körper, dann gibt es so ein jetzt kommt der Satz, manchmal wird äußere Bewegung gestoppt, damit innere Bewegung ermöglicht wird. Das ist jetzt, klingt sehr fettig aufgetragen und so weiter, aber das ist manchmal wirklich genau der Punkt. Das ist dann bei den Läufern, die weglaufen wollen, die ihrem Stress weglaufen wollen, die ihren Eheproblemen weglaufen wollen, und sowas hat man als Sportarzt, wenn man hinter die Kulissen guckt, und das tue ich bei meinen Patienten, hat man, dass sie eine Nase lang sitzen. Und wenn dann jemand rennt und rennt und rennt, um sein Problem wegzulaufen, der Körper haut diesen Keil da rein, damit das nicht mehr funktioniert, durch eine Wade, die permanent zugeht, oder durch eine Stressfraktur, die immer wieder kommt, dann kann das bei jungen Leistungssportlern, die sonst keine Sorgen haben, natürlich einfach nur ein Trainingsfehler sein. Aber bei dem 48-jährigen Bankangestellten in mittlerer Führungsposition und sehr viel Stress und drei kleinen Kindern zu Hause, wo die Ehe nicht mehr läuft, da haut der Körper da einen rein, bis er es merkt. Und er kann auch bei 8 Orthopäden gewesen sein. Irgendwann ist die komplette Verzweiflung da, weil diese ganzen Maßnahmen nichts helfen. Und dann ist dieser psychomentale Ansatz wirklich der entscheidende. Und manchmal fällt dann dieser dicke, fette Satz, den ich da gerade gesagt habe. Manchmal wird äußere Bewegung gestoppt, damit innere Bewegung ermöglicht wird. Manchmal müssen die Läufer dann echt mal den Gong hören, ne? Und sich klar machen, wo wirklich das Problem liegt. Der Prozess ist manchmal schmerzhaft und niemals einfach.
Das kann man natürlich der Esoterik zuordnen, aber für mich klingt das total einleuchtend.
Es ist bloß nicht messbar. Ja. Und natürlich habe ich das jetzt auch ein bisschen aufgebauscht mit der Esoterik, aber ich habe manchmal heute schon den Eindruck, nehme ich mich auch nicht aus, was wir nicht messen können, ist Esoterik. Ne? Mhm. Und es gibt für diese Dinge keinen Messwert. Das macht es für Menschen manchmal nicht so leicht, mir das anzunehmen. Die sagen auch, jetzt nimm mir doch endlich Blut ab. Guck doch mal auf alle Werte in Ordnung. Nein, du hast ein anderes Problem. So geht das manchmal.
Aber wenn das sogar so ein verkopfter Typ, wie Sie selber sagen, dass Sie sind, schafft, dann will das schon was heißen mit all dem medizinischen Background, den Sie haben.
Manchmal fällt es einem vielleicht leichter, die Probleme bei anderen aufzudecken, als bei sich selber.
Zum Abschluss hätte ich dann noch eine persönliche Frage. Wir haben uns ja jetzt heute Körper und Geist angeschaut, die Auswirkungen auf Körper und Geist. Und das hat kann man auch vielleicht nicht wissenschaftlich messen. Aber was würden Sie sagen? Wie wirkt das Laufen auf Ihre Seele?
Auf meine persönlich?
Auf Ihre persönlich, ja.
Puh, das ist, da erkenne ich mich dann wieder, wenn Läufer hier verzweifelt sitzen, weil sie gerade irgendwie nicht laufen können. Laufen ist echt irgendwie, das ist die Sportart, die einem am meisten gibt. Ich meine, ich bin Triathlet, weil ich leider nicht so viel laufen kann. Ich kriege sonst immer Verletzungen. Ich versuche immer ein bisschen verteilen. Ich fahre SUP, Krafttraining, Radfahren, Schwimmen, damit ich die Belastung verteilen kann. Aber nichts kickt wie Laufen. Und diesen Zustand, wenn es läuft, wenn man irgendwie bei Sonnenaufgang durch den Wald, also Radfahren ist auch total geil und ich liebe Schwimmen und ich mag auch total gerne Krafttraining und so weiter, aber nichts ist wie Laufen. Und da kann man sich natürlich auch sehr drauf fokussieren und das ist natürlich bitter, wenn man mal in so eine Situation kommt, dass man für einen Läufer medizinisch keine Rettung hat. Das gibt es manchmal. Bei einem schweren Gelenkschaden zum Beispiel kann es sowas mal geben. Gott sei Dank ist das sehr selten. Ich tue alles dafür, solche Dinge zu verhindern, aber es gibt solche Momente. Und wenn dann jemand das Thema Laufen wegbricht und jemand so lapidar sagt, ja, geh doch einfach schwimmen, tschüss. Das ist eine psychosoziale Katastrophe für diese Sportler, weil nichts ist wie Laufen und ich kann das komplett verstehen. Also für mich ist das ganz, ganz viel, auch wenn ich das mit meinen Waden immer nur dreimal die Woche machen kann. Sonst drohen hier und da Überlastungen, aber diese drei Trainingsläufe, das ist was Besonderes, das ist anders.
Wunderschön. Nichts kickt wie Laufen, den Satz nehme ich mir mit, wenn ich morgen wieder auf die Bahn gehe zum Trainieren. Herr Dr. Marquardt, haben Sie vielen herzlichen Dank für dieses wunderbar kurzweilige, interessante Gespräch.
Ich muss jetzt aber noch mal eben eine Sache klären. Ja. Warum sitzen wir uns eigentlich die ganze Zeit? Ich bin so ein bisschen gestresst aus der Sprechstunde hier so reingepurzelt. Das ist mir jetzt irgendwie, wir machen einen Läufer-Podcast.
Das ist richtig. Und dann sollten wir uns wenigstens jetzt zum Schlusswort hin noch duzen.
Also das lassen wir jetzt in Zukunft mal beim nächsten Podcast. Matthias, ne? Freue mich.
Michael. Das schreit ja nach einer Wiederholung.
Sehr gerne. Ich bin jederzeit gerne dabei.
Genau, dann beim nächsten Mal auf jeden Fall mit dem Läufer-Du, bei euch ja sowieso. Schön, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn hier die nächste Podcast-Folge an den Start geht. Abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr das auf keinen Fall. Und wenn ihr mögt, lasst uns auch sehr gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns über viele Sterne, wenn euch unser Podcast gut gefällt. Und damit jetzt aber wirklich tschüss und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, wie immer, viel Spaß beim Laufen.